Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Die Europawahl findet am kommenden Montag statt. Wenn Sie sowas in den nächsten Tagen irgendwo auf Ihrem Handy lesen, dann ist es vielleicht ein etwas billiger Versuch, Sie von der Europawahl abzuhalten. Weil die Wahl natürlich schon in dieser Woche stattfindet. In Deutschland am Sonntag, in anderen EU-Ländern sogar schon ab übermorgen. Und die Befürchtung ist, dass es wirklich solche Inhalte gibt, die uns entweder vom Wählen abhalten wollen oder uns in eine ganz bestimmte politische Richtung schubsen. Genau das gucken wir uns heute ausführlich an. Und wir spazieren rüber zu den Kolleginnen und Kollegen vom öffentlichen Rundfunk in Kroatien, die nicht nur ein Problem damit haben, dass in ihrem Funkhaus das Wasser von der Decke tropft, sondern vor allem damit, dass der Klammergriff der Politik über die Jahre ganz schön eng geworden ist. Unsere Themen heute in Medias Res. Nochmal alles geben. Die letzten Kullis und Luftballons und Flyer und Argumente unter die Leute bringen. Das machen gerade die vielen, vielen Wahlkampfteams überall in der EU wenige Tage vor der Europawahl. Aber nicht nur die geben alles. Es gibt von vielen Seiten die Warnung, dass wir im Netz auf unseren Handys kurz vor der Wahl nochmal so richtig mit Desinformation zugeschüttet werden. Also mit absichtlich gefälschten Informationen, mit falschen Gerüchten, mit gefakten Videos oder manipulierten Fotos. Unsere EU-Korrespondentin Caroline Born berichtet.
Ein Auge in Nahaufnahme, vor dem Texte und Bilder vorbeiziehen und eine Stimme, die mahnt:
Deine Entscheidung zählt. Schütze dich vor Manipulation.
Das Video soll über die Risiken von Desinformation aufklären. Es ist Teil einer Kampagne der EU-Kommission. Die verzeichnet vor der Europawahl einen deutlichen Anstieg an Desinformation.
Man muss immer auf der Hut sein mit Desinformationen, mit Manipulationen vor Wahlen. Warum? Weil wir es eben auch in der Vergangenheit gesehen haben.
Lutz Güllner leitet die Abteilung Strategische Kommunikation im Auswärtigen Dienst der EU-Kommission und analysiert Desinformationskampagnen. Informiert, von wem sie ausgehen, meist Russland oder China, und gibt Tipps, wie man sich gegen Desinformation schützen kann. Allerdings spricht er lieber von Informationsmanipulation, weil dies die Absicht beinhaltet, dass damit getäuscht werden soll. Wichtig sei, so Lutz Güllner, sich nicht nur auf den Inhalt zu konzentrieren, sondern auch auf die Manipulationstechniken. Zum Beispiel bei der sogenannten Doppelgängerkampagne. Dabei werden Webseiten etablierter Medien nachgebaut, sodass sie ihrem Original, zum Beispiel dem Spiegel, Guardian oder Le Monde, ähneln.
So professionell und technisch gut gemacht, dass eigentlich das Laienauge den Unterschied nicht sehen kann. Und dann aber die Inhalte verändert wurden. Und das ist natürlich eine höhere Kunst mittlerweile. Da geht es nämlich nicht nur um ein Narrativ zu setzen, sondern auch die Art und Weise, wie dieses Narrativ transportiert wird.
Eine Vielzahl solcher Doppelgänger, die russische Propaganda enthalten, hat die Forschungsgruppe AI Forensics entdeckt. Tausende Fake-Accounts haben die Doppelgänger als Werbung auf Facebook geschaltet. Millionen Nutzer in Deutschland und Frankreich sollen diese Werbeanzeigen gesehen haben. Es geht um die Bauernproteste oder die militärische Hilfe für die Ukraine, mit dem Ziel, Zwietracht zu säen und die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Dass Desinformation gerade solche Themen aufgreift, die polarisieren, beobachtet man auch im EU-Parlament. Sprecherin Delphine Collard nennt Migration oder die Corona-Pandemie. Darin steckt genug Spaltpotenzial, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schwächen. Andere Kampagnen schüren die mehr vom Wahlbetrug. Behaupten beispielsweise, dass in Wahllokalen spezielle Stifte benutzt würden, deren Tinte nach dem Ausfüllen der Wahlzettel verschwindet. Oder wollen die Menschen gleich ganz vom Wählen abhalten, durch falsche Bombendrohungen in Wahllokalen. So werde das Vertrauen in die Demokratie unterminiert, warnt Parlamentssprecherin Kula.
All these narratives try to impact democracy, seeking distrust generally in parliamentary democracies.
Durch künstliche Intelligenz sind die Kampagnen immer leichter zu erzeugen und auch schwerer zu erkennen. In der Slowakei führten in der Vergangenheit sogenannte Deepfakes Wähler in die Irre. In diesem Fall täuschend echte Audios von bekannten Personen, möglich sind auch Videos oder Bilder. Die EU wehrt sich nicht nur mit Aufklärungskampagnen, sondern setzt auch auf Regulierung. Die großen Online-Plattformen müssen mittlerweile Regeln einhalten. Das Digitale Dienstegesetz, auch bekannt als DSA, verpflichtet TikTok, Instagram oder X zum Beispiel, illegale Inhalte zu löschen. Außerdem sollen die Online-Plattformen Transparenz schaffen, wie sich Desinformation bei ihnen ausbreitet und ob sie selbst ein Risiko für die Verbreitung sind. Für das noch recht neue Gesetz ist die Europawahl ein erster Testfall. We must be now very vigilant and uncompromising. When it comes to ensuring that it is properly enforced. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigt an, bei der Umsetzung keine Kompromisse eingehen zu wollen. Ihre Behörde ermittelt bereits gegen X, TikTok sowie gegen Facebook und Instagram wegen möglicher Verstöße gegen die neuen Regeln. Ausgang offen. Bestätigt sich der Verdacht, drohen im schlimmsten Fall Strafzahlungen. Daneben hat die EU-Kommission freiwillige Leitlinien für die Wahl aufgestellt. Zum Beispiel, dass Plattformen genug Teams für die Moderation der Inhalte bereitstellen sollen. Und die EU-Kommission appelliert auch an die Wähler.
Sei dir bewusst, dass Video- und Tonaufnahmen stark bearbeitet sein können.
Tipps, wie die Quellen von Inhalten zu hinterfragen, sollen die Menschen weniger anfällig für Manipulationsversuche machen.
Caroline Born berichtete. Die EU unternimmt also etwas gegen Desinformation, aber was die EU nicht sagt und auch sonst kaum jemand sagen kann, wie groß das Problem mit absichtlich gefälschten Inhalten eigentlich ganz genau ist, ob also wirklich eine große Wahl wie die Europawahl am Wochenende beeinflusst wird oder werden kann durch absichtlich gefälschte Nachrichten oder Videos. Das ist auch etwas, was Andreas Jungherr beschäftigt. Er ist Politikwissenschaftsprofessor an der Uni Bamberg und Experte für digitale Transformation. Ich habe mit ihm heute Vormittag gesprochen und ihn gefragt, ob das wirklich so ist, dass selbst er als Experte gar nicht weiß, wie groß das Problem mit Desinformation wirklich ist.
Genau. Also ich glaube, so kann man es ziemlich gut zusammenfassen. Wir wissen, dass es Desinformation gibt. Wir wissen, dass es gezielte Versuche der Meinungsbeeinflussung in Wahlkämpfen oder im politischen Raum gibt. Das gibt es aber auch schon seit 50, 60, 70 Jahren. Also insofern ist das nichts Neues. Was wir nur nicht wissen, wie weit tatsächlich Desinformation im digitalen Raum geht und welche Effekte es dort hat.
Und das ist jetzt auch bei der EU-Wahl so, dass Sie vielleicht persönlich mal was bei, keine Ahnung, X oder Instagram oder wo auch immer sehen, aber Sie wissen nicht, ob das jetzt die Spitze des Eisbergs ist und welche Wirkung das hat.
Also ich persönlich habe jetzt noch keine Desinformation gesehen. Ich höre immer nur davon, dass Leute Desinformation sehen. Ich höre davon auch viel in Nachrichten. Ich höre auch davon viel von politischen Akteuren und Regulatoren. Gesehen habe ich es noch nicht, aber da verlasse ich mich einfach mal darauf, dass die aktiv schauen.
Das bedeutet also, vielleicht ist das gar nicht so ein großes Problem.
Genau, also wenn wir uns die empirische Studienlage anschauen, stellen wir einerseits halt vielleicht überraschenderweise fest, dass für so ein Problem, was seit 6, 7 Jahren als ein sehr großes gesellschaftliches Problem bezeichnet wird, demokratiegefährdend und so weiter, dass wir für so ein Problem relativ wenig Anstrengungen haben zu messen, wie weit denn tatsächlich Desinformation geht und was die Wirkung tatsächlich ist. Wir haben viel Aktivität darin, eben anekdotisch zu beschreiben, ob man mal jetzt hier ein paar russische Accounts gesehen hat oder hier ein bisschen chinesische Aktivität online gesehen hat. Wir sehen aber relativ wenig Versuche, tatsächlich die Reichweite als gesamtgesellschaftliches Phänomen abzubilden. Und das hat Gründe. Einerseits ist das sehr, sehr schwierig und andererseits wird man halt auch feststellen, dass die Reichweite wahrscheinlich geringer ist, als man vermutet. Denn wenn man jetzt in die USA schaut, also da gibt es einige Studien, die sich die Reichweite anschauen, 2016 und 2020, da sehen wir, dass Informationsquellen, die bekannt sind dafür, dass sie problematische Informationen posten, sehr, sehr, vergleichsweise sehr, sehr niedrig in der Frequenz besucht werden. Und wenn sie besucht werden, dann hauptsächlich auch schon von Menschen, die bestimmte politische Einstellungen teilen. Also die dann vielleicht halt auch eben schon die Richtung der Informationen teilen, die auf diesen Seiten angeboten wird.
Was ist denn so Ihre wissenschaftliche Sicht darauf? Welche Erkenntnisse haben Sie? Welche Reichweite, welche Wirkung Desinformation hat?
Ich habe mit einem Kollegen, dem Adrian Rauchfleisch, zusammen jetzt letztes Jahr eine empirische Studie in den USA durchgeführt. Und da haben wir Menschen gefragt, für wie groß sie denn das Problem der Desinformation halten. Da sagen sehr, sehr viele Menschen, für uns ist das ein riesig großes Problem. Und das, was wir dann gemacht haben, dann haben wir eben Informationsmaterialien auf ihre Wirkung getestet. Also ein Teil der Befragten haben einen Beitrag gesehen, auf den auf wissenschaftliche Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen wird, die eine große Gefahr von Desinformation sehen. Also das, was wir auch auch jetzt im Europawahlkampf häufig erleben. Und da sehen wir, dass die Bürger auf der einen Seite tatsächlich sagen, ah ja, Desinformation ist nochmal ein größeres Problem als ohnehin. Also diese Warnung führt dazu, dass das Problem als stärker wahrgenommen wird. Wir sehen aber auch, dass die Zufriedenheit mit Demokratie sinkt. Und wir sehen, dass die Bereitschaft für restriktive Regulierung von Online-Kommunikationsumgebungen steigt. Also durchaus demokratietheoretisch problematische Einstellungen, die dadurch beeinflusst werden, alleine durch die Warnung vor Desinformation. Parallel haben wir aber auch nochmal ein Informationsmaterial getestet, wo wir diese wissenschaftlichen Informationen zur Desinformation kontextualisieren mit anderen wissenschaftlichen Studien, die halt eben auf die begrenzte Reichweite von Desinformation hinweisen. Und da sehen wir, dass wir die Problemwahrnehmung von Desinformation in der Bevölkerung senken. Und wir sehen aber auch, dass die negativen Wirkungen auf Demokratiezufriedenheit und Regulierung so nicht auftreten.
Also Herr Junger, sollte ich dieses Interview am besten, sollten wir abbrechen, direkt löschen und nie wieder über Desinformation reden? Wäre das die Lösung?
Da kann ich ja dann glücklicherweise auf das zweite Treatment verweisen, dass es durchaus möglich ist, über Desinformation zu sprechen, solange man es dann halt eben kontextualisiert. Also solange man dann halt sagt, klar, wir sehen Desinformationskampagnen und es wäre sicherlich auch falsch, da blind zu bleiben und das nicht zu beobachten. Es wäre auch sicherlich falsch, wenn die Plattformen jetzt eben ihre Maßnahmen dagegen einstellen würden. Aber es ist halt genauso wichtig, dann darauf hinzuweisen, dass es ja, es gibt diese Aktivitäten, aber sie sind eben in ihrer Wirkung jetzt durchaus eben eingeschränkt und von ihrer Reichweite halt auch jetzt nicht gesamtgesellschaftlich als ein Riesenproblem zu sehen.
Sie sagen jetzt, es ist kein gesamtgesellschaftliches Problem, bedeutet aber für bestimmte Bevölkerungsteile kann Desinformation durchaus ein Problem sein und dann meinetwegen dazu führen, dass sie was anderes wählen, als sie eigentlich sonst gewählt hätten?
Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also es kann ja durchaus ein Problem sein und nicht ihre Wahlentscheidung beeinflussen. Also das, was wir sehen von den Studien, die sich die Reichweite von Desinformation anschauen oder die sich anschauen, wer Desinformation teilt online, dann sehen wir, dass das politisch recht homogene Gruppen sind, die bereits wahrscheinlich schon überzeugt sind von der Information, die sie hier teilen. Das heißt also, die Information, die sie hier sehen, wird nicht wesentlich zu einer Meinungsänderung beitragen. Sie wird halt aber vielleicht eine Meinung als solche verstärken und sie kann auch zu einer Abgrenzung zu anderen dienen. Das sind alles wichtige Eigenschaften für politische Mobilisierung, aber sie sind eben nicht notwendigerweise meinungsändernd. Die Desinformation ist also letztlich eine Art Symptom und nicht notwendigerweise die Ursache für ihr Verhalten.
Jetzt haben Sie ja gesagt, wenn ich das paraphrasieren darf, dass Warnen vor Desinformation nicht unbedingt immer hilfreich ist. Aber andererseits, es ist doch schon so, wie ich meine, wir müssen doch gewappnet sein und eben auch gewarnt sein angesichts der Tatsache, dass Fälschungen immer raffinierter werden. Wenn wir zum Beispiel über künstliche Intelligenz reden, über Deepfakes, so dass ein Olaf Scholz Dinge sagt, die der echte Kanzler nie gesagt hätte, weil es gar nicht der echte Olaf Scholz ist, den wir da sehen und so weiter. Müssen wir da nicht einfach extrem sensibilisiert sein und kann das nicht auch hilfreich sein?
Ich glaube, hier ist die Balance halt eben sehr wichtig. Also wenn Sie aktuell sich eine Reihe von diesen Warnungen oder dieser Narrativen halt anschauen, dann sind das eben Narrativen, die darauf hinweisen, wir oder der Bürger und die Bürgerin sind total hilflos gegenüber diesen Fälschungen, die wir hier sehen. Wir haben überhaupt keine Chance, da was zu unterscheiden. Wir sind da ausgeliefert. Und wir und unsere Institutionen und der Journalismus und die Politik sind da total hilflos. Und das sind natürlich halt saugefährliche Narrativen. Und das ist ja nicht so, als wären wir als Gesellschaft nicht ohne hin schon mit Bildveränderung oder Bildmanipulation seit 20, 30 Jahren konfrontiert. Aber wir als Gesellschaft haben für jeden dieser Schritte oder für jeden dieser technischen Schritte auch wieder Möglichkeiten gefunden, das institutionell einzufangen und eben auch Informationen zu verifizieren oder Prozesse zu verifizieren.
Was wäre ansonsten noch zu beachten? Weil ich meine zum Beispiel Monitoring, also das Beobachten, das findet ja auch auf EU-Ebene statt, was da überhaupt so unterwegs ist. Das ist schon auch wichtig, oder? Was sind ansonsten Schritte, um dieses Problem, das es ja durchaus gibt, also es gibt ja Fake News, es gibt Desinformation, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, das ist ja da. Aber was wären da so Lösungen Ihrer Meinung nach?
Klar, also das Monitoring ist eine wichtige Aufgabe, vor allem weil darüber dann ja auch eben Plattformen, Behörden und politische Akteure und der Journalismus eben informiert werden können und dann sagen können, okay, wir beobachten folgende Aktivitäten, wir sehen folgende Narrativen, die hier gestreut werden, seid hier ein bisschen sensibel oder reagiert dann darauf. Was halt aber auch sehr wichtig ist, dass wir halt eben in der Debatte uns stärker darüber Gedanken machen, eben die Reichweite zu messen und dass wir uns dann halt aber auch anschauen, was sind denn die Ursachen für diese Kleingruppen, die sich dann da abspalten und diese Nachrichten häufig teilen? Was sind denn die Ursachen, die das ausgelöst haben? Und aktuell ist meine Sorge, dass wir immer so tun, als wäre die Information oder die Falschinformation die Ursache dafür, dass wir diese sich abschließenden Gruppen haben oder diese Verabschiedung von einer faktenbasierten Kommunikation und dabei dann tatsächlich eben die politischen oder die sozialen allen Ursachen dafür aus dem Auge verlieren, dass diese Gruppen überhaupt dafür bereit sind, diese Abspaltung durchzuführen.
Sagt Politikwissenschaftsprofessor Andreas Jungherr von der Uni Bamberg über Falschinformationen, die vor der Europawahl im Netz kursieren bzw. kursieren könnten und wie ein schlauer, gelassener Umgang mit Desinformation aussehen könnte. Medias Res ist hier im Deutschlandfunk und wir kommen nochmal zurück zur EU und dazu, was die Europäische Union eigentlich ausmacht, wofür sie stehen will. Zum Beispiel für freie, unabhängige Medien. Dass die auch wirklich frei und unabhängig sind, dafür soll unter anderem ein noch relativ neues Medienfreiheitsgesetz sorgen. Das Gesetz sagt im Prinzip, liebe Mitgliedstaaten, kümmert euch darum, dass Journalistinnen und Journalisten in eurem Land unabhängig arbeiten können und mischt euch nicht ein in redaktionelle Entscheidungen. Die Realität ist in einigen EU-Ländern dann aber doch eine andere. Zum Beispiel in Kroatien, berichtet unser Korrespondent Christoph Titz.
Der öffentliche Rundfunksender HRT in der kroatischen Hauptstadt Zagreb hat bessere Tage gesehen. Die matte metallische Fassade hat stumpfe Fenster. Auf dem Dach thront ein mehrgeschossiger Turm, besetzt mit Antennen und der kroatischen Flagge obendrauf. Maja selber arbeitet hier seit mehr als 3 Jahrzehnten. Von ihrem fensterlosen Büro aus bittet sie in eine Kaffeeküche. Hinter ihr tropft Wasser von der Decke in einen großen Bottich. Wir hatten eine gute Geschichte, aber wir kämpfen mit sehr tiefen Problemen. Unsere rechtlichen Vorgaben folgen nicht den neuen europäischen Richtlinien der Medienfreiheit. Laut unserem Rundfunkgesetz wird der Senderchef mit einfacher Mehrheit im Parlament gewählt. Es gibt keine Unabhängigkeit, so einfach ist das. Und das merken wir wirklich in unserem Programm. Nicht nur den Senderchef, auch die Ethikkommission und den Programmbeirat bestimmt das Parlament und damit die Regierungspartei HDZ. Der mediale Klammergriff der Regierenden macht auch der Opposition zu schaffen, sagt der EU-Spitzenkandidat der ukrainischen linksgrünen Možemo-Partei Gordan Bosanac. Vor dem EU-Beitritt vor gut 10 Jahren habe sich Kroatien bei der Medienfreiheit anstrengen müssen. Danach ist das Druckmittel weg, glaubt Bosanac. Wenn du erstmal drin bist in der EU, dann wird es für die bösen Buben wieder entspannt. Das Prinzip Carrot and Stick funktioniert nicht mehr. Es fehlt einfach der Stock. Für ihn persönlich heißt das, er kann sich 2 Monate vor der Europawahl nur noch zu EU-Themen im Fernsehen äußern. Aber wenn ich Korruption in Kroatien in meiner Rolle als Abgeordneter äußere, dann veröffentlichen sie das nicht. Immer und überall gut im Bild dagegen ist der Regierungschef Andrej Plenković. Der Premier mit Kampfjet, der Premier mit Panzer, der Premier mit den Spezialeinheiten. Aber nicht nur diese Hofberichterstattung macht den Journalisten in Kroatien Sorgen. Plenković hat im März auf den letzten Drücker vor der Parlamentswahl ein Gesetz durchs Parlament gebracht. Es stellt Whistleblowing durch staatliche Bedienstete unter Strafe. Journalistenverbände und Gewerkschafterinnen waren empört, unter ihnen auch Maja Seba. 30 Minister der Regierung mussten gehen, viele wegen Korruption. Dann hat Plenković vor ungefähr einem halben Jahr gesagt, geleakte Unterlagen aus diesen Gerichtsverfahren hätten ihm politisch geschadet und dass sie das unterbinden werden. Reporter ohne Grenzen nennt die kroatische Regierung inzwischen explizit eine Gefahr für die Pressefreiheit. Am Rande der Militärshow zum Nationalfeiertag treffen wir den Innenminister Davor Božinović. Gefährdet Ihre Regierung die Pressefreiheit, Herr Minister? Das ist unwahr. In den Gerichtsprozessen war die eine Hälfte der geleakten Informationen geheim und die andere Hälfte war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das hat uns viele Probleme bereitet. Es wurden Beweise öffentlich, die dann Richtern und Anklägern Schwierigkeiten gemacht haben. Und andere Politiker haben diese Dokumente wieder benutzt, um die eine oder die andere Seite zu attackieren. Für Premier Plenković ist es ein Drahtseilakt. Schon werfen ihm seine Gegner vor, er nehme Züge des Ungarn Viktor Orban an. Zu den größten Kritikern zählen Journalisten der kleinen Zeitung Novosti. Herausgegeben wird sie von der serbischen Minderheit in Kroatien, finanziert indirekt vom kroatischen Staat. Bis jetzt noch. Doch Plenkovics neuer rechtsextremer Koalitionspartner, die Partei Domovinski Pokret, hat den Journalisten den Kampf angesagt. Für Jerko Bakutin, renommierter Journalist bei der Novosti, ein durchsichtiges Manöver.
Also die Hauptthemen, die wichtigsten Themen für Minderheiten, also Menschenrechte, Demokratie, Medienfreiheit, alles, sagen sie, sie dürfen nicht darüber schreiben oder berichten.
Für die Novosti-Gegner von Domovinski Pokret im Parlament sitzt seit kurzem Igor Peternel. Und er macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Wochenzeitung. Das Grundproblem von Novosti ist die Ungleichheit. Sie erhalten Geld unter dem Vorwand, der serbischen Minderheit Themen zu erschließen, aber dort wurden Leute aufgenommen, die damit nichts zu tun haben. Das sind Kroaten, die in den 90er Jahren unter dem Einfluss von George Soros und der Kennedy-Stiftung standen. Jetzt agieren sie als Opposition und ich sehe keinen Grund, warum die Geld vom Staat erhalten sollen. Eine linke Opposition, also ideologisch ausgebildet vom Netzwerk des ungarisch-amerikanischen Philanthropen George Soros. Es ist ein Klassiker der antisemitischen Weltverschwörungsideologie von rechts außen. Kann sich Peternel in Kroatien ein Gesetz vorstellen, mit dem, wie in Georgien oder zuvor in Russland, ausländische Agenten, vulgo die Zivilgesellschaft, geschwächt werden soll?
Absolut.
Aber leider wird es dazu nie kommen, solange die Dinge so geregelt sind wie jetzt. Und das soll heißen, mit dem Europäer Plenković als Regierungschef, dem Brüsseler EU-Ambitionen nachgesagt werden, wird das eher nichts.
Unser Südosteuropa-Korrespondent Christoph Titz war das über die Situation der Medien in Kroatien, einem der 27 Länder, in dem in dieser Woche die Europawahl ansteht. Und über die Wahl wird natürlich auch bei TikTok, Facebook und so weiter groß und breit diskutiert und berichtet. Wobei die Frage ist, ob das eigentlich der richtige Ort ist dafür. Diese Frage stellt sich zum Beispiel die 17-jährige Tilda Noller.
Inzwischen denkt man ja, die sozialen Medien und vor allem das Internet bietet quasi alles, könnte man sagen. Also alles an Informationen, sachliche Informationen, auch Lügen weiß man ja auch, aber auch Meinungen und Emotionen. Und dass man das vielleicht verschiebt und sagt, die sozialen Medien sind vor allem ein Ort für Emotionen und Meinungen. Und dass es dann andere Orte gibt außerhalb von den sozialen Medien für sachlichen Informationsaustausch, damit der auch noch stattfindet trotzdem.
Also Social Media nur noch für große Gefühle und Meinungen und andere Medien für harte Fakten. Ob das eine gute Idee ist, das diskutiert Tilda Noller in der aktuellen Ausgabe unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss. Den finden Sie zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Es gibt vermutlich ziemlich viele Menschen, die sich ein Happy End wünschen fürs eigene Leben oder auch für Filme, Serien und Bücher. Aber die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt, die meinen, dass manches Happy End zu happy ist und irgendwie nicht zu dem passt, was vorher im Buch passiert ist. Das hören Sie gleich nach den 16 Uhr Nachrichten. Ich bin Christoph Sterz und wünsche Ihnen noch einen guten Dienstag.